Heute geht es um die fünf häufigsten Fehler bei der Erstellung und Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Und das mache ich heute nicht alleine, sondern zu Gast habe ich heute Tim Kleber von Mentalport. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Lieber Tim, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht es dir heute?
Ja, mir geht's wunderbar. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, dass wir uns kennenlernen konnten. Ich bin munter.
Ja, die Aufregung ist wahrscheinlich noch mal ein Stück weit gestiegen. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber die haben wir jetzt hoffentlich aus dem Weg geräumt. Lieber Tim, bevor wir sozusagen in das Schwerpunktthema heute kommen, was machst du denn sonst eigentlich so, wenn du nicht gerade in irgendeinem Podcast-Interview bist?
Ja, also wenn ich nicht gerade in einem Podcast-Interview bin, bin ich Geschäftsführer und auch Gründer von Mentalport, einem Unternehmen im HR- und Health-Tech-Bereich, Startup-Unternehmen. Und wir übernehmen im Endeffekt alle Aufgaben für mentale Gesundheit und das machen wir im Endeffekt für Organisationen auf Autopilot. Also haben wir im Endeffekt eine Software-Plattform entwickelt und sind damit Mental Health Manager für eine Organisation, kümmern uns zum Beispiel um die psychische Gefährdungsbeurteilung, aber alle weiteren rechtlichen Aufgaben ebenso, genauso wie das Wohlbefinden der Mitarbeiter über unsere Coaching-App, über die mobile Mentalport-App und kümmern uns dementsprechend um die Analyse, um die Intervention und auch die langfristige Verankerung des Themas in der Organisation.
Also mal so platt gesprochen, nicht einfach nur mal so eine psychische Gefährdungsbeurteilung für die Schublade, sondern ihr arbeitet auch dann direkt gleich an den Lösungen und an den entsprechenden Maßnahmen, um dann auch mentale Gesundheit im Unternehmen zu stärken.
Das ist absolut richtig, ja. Also für uns geht es immer um die Substanz. Wir machen nicht nur einfach eine Befragung, sondern sind eigentlich im Kern die Lösung für die Arbeitsschutzmaßnahmen und die Intervention im Alltag. Da haben wir ganz viel Zeit und Forschung auch drin verbracht, um zu lernen, wie geht das denn eigentlich, wie kann man das denn machen? Und das ist in unseren Produkten gebündelt. Genau, also insofern sind wir dafür auch die Lösung.
Ja, bevor wir jetzt loslegen mit den fünf häufigsten Fehler, die bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung gemacht werden, was mal so kritisch gefragt, berechtigt dich denn sozusagen da Experte in Sachen GBU-Psyche zu sein?
Ja, also die Frage ist natürlich total berechtigt. Also es ist grundsätzlich so, ich war nicht immer Gründer von Mentalport in meinem Leben, war früher, in meinem früheren Leben Bundeswehringenieur, das heißt auf der Seite der Einkäufer sozusagen, habe da auch sehr viel Zeit im Qualitätsmanagement und auch im Arbeitsschutzmanagement bei der Bundeswehr verbracht. Das heißt, ich habe unter anderem fast alle Zuliefererfirmen der Bundeswehr auch mal im Arbeitsschutz auditiert und auch überprüft und insofern sehr viel Zeit gerade mit der Gefährdungsbeurteilung verbracht und auch gesehen, wie gehen den Unternehmen beispielsweise mit dem Stichwort ISO 45001 um, die Arbeitsschutzmanagement-Zertifizierung, wie gehen sie mit der Gefährdungsbeurteilung um? Ja, das war sehr klar. Das wird sehr, sehr gut gelebt. Das ist eine sehr große Anforderung der Bundeswehr. Allerdings nur im physischen Arbeitsschutz, nicht im psychischen Arbeitsschutz. Da war eigentlich in fast allen Fällen die psychische Gefährdungsbeurteilung mindestens mal mangelhaft. Und insofern sage ich mal, habe ich da sehr viele einschlägige Erfahrungen sammeln können, die allerdings nicht nur bei mir liegen, sondern unser Team bei Mentalport. Wir kombinieren insgesamt 25 Jahre Erfahrung in der GBU-Psyche. Insofern haben wir da ja einschlägiges Wissen und Erfahrungen gebündelt.
Diese psychische Gefährdungsbeurteilung ist ja eigentlich seit vielen, vielen Jahren für alle Arbeitgeber verpflichtend. Ich kenne Statistiken, die besagen, bis zu 75% der Unternehmen haben noch gar keine psychische Gefährdungsbeurteilung und selbst die, die welche haben, die wenigen, da ist es mehr als mangelhaft. Wie viele psychische Gefährdungsbeurteilungen in deinem Leben hast du schon gesehen oder mitgestaltet oder auch mal, ja, ich sag mal, kritisch auditiert? Kannst du da eine Größenordnung nennen?
Ja, also eine mittlere bis nahezu vierstellige Zahl auf jeden Fall an Gefährdungsbeurteilungen, Dokumentationen, die ich im Detail sehen durfte. Die Zahl mit 75% ist total richtig. Das sehen wir auch bei Mentalport. Wir sehen schon, dass, sage ich mal, mehr als drei Viertel der Unternehmen es machen. Wir sehen allerdings, dass von denjenigen, die es machen, ca. 80% es nicht richtig machen. Und insofern haben sie auch keine Rechtssicherheit und damit auch keine richtige GBU-Psyche. Und daher zählen sie dann eigentlich auch schon wieder in diese 75% mit rein. Genau.
Bei den Hörern unseres Podcasts gehe ich jetzt natürlich nicht davon aus, aber falls sich vielleicht irgendjemand, der nicht so regelmäßig dabei ist, sich jetzt in unserem Podcast hier verlaufen hat und auf einmal sagt, psychische Gefährdungsbeurteilung habe ich noch nie gehört oder gesehen oder gemacht, kannst du kurz in wenigen Sätzen zusammenfassen, was da vielleicht auch zu berücksichtigen ist oder wie man sowas macht oder wie lange auch sowas vielleicht dauert? So mal kurz und knapp für die, die jetzt noch gar keine Ahnung haben von der GBU-Psyche.
Also können wir gerne kurz einen Abriss machen. Wir müssen es natürlich nicht zu verrechtlichen, sage ich mal so, aber es ist eine Arbeitsschutzanforderung. Also es geht um Arbeitsschutz. Das eigentliche Ziel, was wir haben, ist, dass wir Mitarbeitende davor bewahren, dass es Gefahren am Arbeitsplatz gibt, die ihrer Gesundheit schaden. Das ist im Endeffekt das Ziel. Und es geht auf eine EU-Verordnung zurück aus dem Jahr 2009. Die wurde 2013 ins deutsche Arbeitsschutzgesetz, genau genommen Paragraph 5 Absatz 6, aufgenommen. Und insofern ist die Gefährdungsbeurteilung verpflichtend. Seit 2013, wie gesagt, auch das Thema der psychischen Belastungen. Da war es zunächst mal in den ersten 3 bis 4 Jahren unklar, wie sieht das denn überhaupt im Alltag aus. Es wurde dann dankbarerweise die GDA, die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, gegründet und die gibt uns einen ganz klaren Leitfaden neben weiteren Verordnungen. Beispielsweise gibt es eine Unfallverhütungsvorschrift, den in ISO 10075, die auch die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz berücksichtigt. Und das genau genommen gibt uns einen ganz klaren Leitfaden, wie wir so eine Gefährdungsbeurteilung umsetzen müssen. Das kann zunächst mal eine ganz allgemeine Gefährdungsbeurteilung sein, auch mit sämtlichen anderen Anforderungen, die da reinfallen, Stichwort Brandschutz oder Unfallgefahr. Es ist so, praktisch ist die psychische Gefährdungsbeurteilung eine unabhängige, eine zweite sozusagen, eine neue oder die neue, weil wir ganz andere Methodiken brauchen, um die auch richtig zu erfassen. Es muss da immer eine Befragung gemacht werden, ein Interview und Arbeitssituationsanalyse-Workshops. Das sind so diese drei Methodiken, die wir verwenden können, weil wir können ganz einfach nicht eine Arbeitsplatzbegehung machen, um eben die Biopsyche umzusetzen. Das ist in dieser Form nicht möglich. Und was wir dann machen müssen, ist eben die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zu erfassen und dann auch gleichzeitig zu gucken, wie äußert sich denn dann das Ganze auf der Ebene der Individuen? Hat das also quasi auch eine Beanspruchungsseite? Ja, also eine Belastung führt dann zu einer Beanspruchung. Und wenn wir sehen, es ist eine negative Beanspruchung, können wir noch einordnen, wie stark ist diese negative Beanspruchung? Und ab einem bestimmten Schwellenwert, je nachdem auch ein bisschen branchenabhängig, können wir sehen, okay, das ist ein Risiko. Und sobald wir sehen, es gibt ein Risiko, müssen wir dafür auch Arbeitsschutzmaßnahmen einführen und das Ganze auch dokumentieren. Ja, und das ist, sage ich mal, das Ganze, der ganze Prozess. Du hast noch gefragt nach der Dauer. Es ist ein Prozess, der ist häufig noch nicht innovativ und kann auch mal schnell 12 bis 24 Monate dauern, wenn wir ihn, sage ich mal, nicht gut machen, ja, oder nicht innovativ. Dann müssen wir ihn eigentlich aber in der Regel schon wieder neu starten, weil es keine einmalige Angelegenheit ist, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja, und insofern, sage ich mal, das Schnellste ist eigentlich so im Bereich 4 bis 6 Wochen. Das heißt, dann hat man einen Befragungszeitraum, kann das auswerten und dann Arbeitsschutzmaßnahmen einführen. Das ist so, sage ich mal, das Allerschnellste. Viel schneller geht es auch mit innovativen Tools eigentlich nicht.
Ja, aber viele werden jetzt sagen, naja, habe ich ja jahrelang jetzt nicht gemacht, warum soll ich das jetzt auf einmal machen? Kannst du da vielleicht nochmal einen Einblick geben, warum sollte ich es machen? Was droht mir im Falle, wenn ich es nicht mache als Arbeitgeber?
Ja, also Deutschland ist natürlich insgesamt recht komplex aufgestellt, was die Prüfung der Arbeitsschutzanforderungen angeht. Wir haben da ein sogenanntes duales Arbeitsschutzsystem, könnten wir es kurz gefasst sagen. Das heißt, die Berufsgenossenschaft kann auf der einen Seite prüfen, genauso wie auch Gewerbeaufsichtsamt oder auch die Krankenversicherung auf der anderen Seite. Also zusammengenommen die Unfallversicherungsträger. Und insofern ist es so, dass Arbeitgebern verschiedene Sanktionen drohen, wenn es nicht umgesetzt wird. Es geht auf 5 verschiedene Rechtsbereiche zurück. Kern des Ganzen ist die Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, Paragraph 618 BGB, dass wir als Arbeitgeber dafür sorgen müssen, dass es unseren Mitarbeitenden, sage ich mal, gut geht oder sie zumindest von Schaden befreit bleiben. Das ist, sage ich mal, der grundlegende Zusammenhang. Wir können also von den genannten jeweils geprüft werden und auch sanktioniert werden. Und warum wir jetzt darüber sprechen oder warum wir auch vermehrt darüber sprechen, ist recht simpel, weil ganz einfach die Zahlen für Erkrankungen am Arbeitsplatz hinsichtlich der psychischen Gesundheit oder auch nicht mal unbedingt eine Erkrankung, sondern einfach die Zahl der psychischen Gesundheitsprobleme, die sich am Arbeitsplatz ergeben, steigen immer mehr an und insofern steigt auch die Gefahr, dass Mitarbeitende am Arbeitsplatz krank werden. Und nun, sobald das im Endeffekt der Fall ist, es könnte als Berufskrankheit teilweise von einem Betriebsrat bescheinigt werden, dann würde sicherlich die Berufsgenossenschaft ein paar Tage später vor der Tür stehen. Aber auch unabhängig davon, bekommen die Sozialversicherungsträger das mit und haben ein Interesse daran, dass, sage ich mal, möglichst wenige Menschen langfristig mit einem psychischen Gesundheitsproblem ausfallen und dementsprechend nicht arbeitsfähig sind. Das heißt, wir sehen einen enorm verstärkten Anstieg der Prüfungen seit Ende der Corona-Pandemie, wenn man das so nennen kann, seit 2023 circa. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass es diese genannte ISO 45001 gibt. Die wurde 2021 um die ISO 45003, um es nicht zu komplex zu machen, erweitert. Und diese gibt uns ebenso nochmal ganz klar die Anforderungen, wie wir mit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz umgehen sollten und können. Und ist ein ganz klarer Leitfaden und gibt dem Ganzen auch ein internationales Gewicht. Und zusammengenommen, ja, sind ja psychische Probleme am Arbeitsplatz jetzt kein kurzfristiger Trend, sondern das hat kausale Gründe. Und insofern, genau, ist es einfach logisch, dass jetzt aktuell die Zahlen mehr ansteigen. Und das ist der eine Grund. Auf der anderen Seite ist es nicht nur etwas, das wir machen sollten, um rechtskonform zu sein, sondern wir sehen, eine richtig gute psychische Gefährdungsbeurteilung hat mindestens ein Return on Investment von 4,7. Das heißt, es ist ein absolut lohnenswertes Investment.
Also, um das kurz zusammenzufassen, erstens, ich muss das machen, ob ich will oder nicht, um überhaupt erstmal rechtskonform zu sein. So, da komme ich nicht ringsrum. Wenn ich das nicht mache, ja, klar, wo kein Richter, da kein Henker, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die entsprechenden Institutionen vielleicht mal an der Tür stehen und dann drohen mir Sanktionen von Bußgeldern und anderen Dingen. Also, da möchte ich ja schon mal dieses Damoklesschwert erledigt haben. Dann kann ich also eine psychische Gefährdungsbeurteilung einfach als reine Pflichterfüllung sehen. Aber, und das sagst du ja, wenn ich sogar eine GBO-Psyche gut mache, richtig mache, dann kann ich das sogar ja für mich als Unternehmen positiv nutzen, indem ich eben Krankenstände reduziere, auf die Probleme, Ängste, Sorgen, Zweifel der Mitarbeitenden eingehe und eben auch daraus Maßnahmen ableite, die eben dann ja sogar einen positiven Return on Invest zurückbringen.
Absolut, absolut. Ja, total richtig. Da geht es vor allem um das Thema psychologische Sicherheit beispielsweise, was wir stärken können, das Thema Wertschätzung, was Mitarbeitende erfahren. Das Teamklima kann total gesteigert werden. Aber auch nicht nur das, es gibt prinzipiell noch einen dritten Grund, warum wir die GWU-Psyche machen sollten. Das geht auf das Thema Nachhaltigkeit oder Stichwort ESG zurück. Betrifft aktuell vor allem halt eher größere Unternehmen. Wir haben mindestens 500 Mitarbeitende und kapitalmarktorientiert. Aber Nachhaltigkeitsberichte beispielsweise fordern auch nach verschiedenen Normen, dass wir über die psychische Gefährdungslage im Unternehmen berichten. Und da brauchen wir genau genommen eine Gefährdungsbeurteilung. Und insofern ist das auch für die Großkonzerne oder die größeren Unternehmen aus ESG-Sicht tatsächlich ein Thema.
Und gleichzeitig auch, wir sind ja hier der BGM Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn die Großen es machen und für sinnvoll erachten, dann kann ich da auch als kleines Unternehmen vielleicht ja gewisse Dinge mir davon schon mal abschauen und ebenfalls mit nutzen, um da eben auch vielleicht im Wettbewerb mit anderen kleineren Unternehmen vielleicht auch die Nasenlänge ein Stück weit voraus zu sein. Lieber Tim, wir haben ja
Absolut.
jetzt schon angeteasert, jetzt spätestens sollte jeder verstanden haben, da komme ich nicht ringsrum, muss ich machen. So, wir haben gesagt, du hast fast Erfahrungswerte vierstelliger Bereich bei der Erstellung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen. Was sind denn jetzt so die fünf häufigsten Fehler, worauf man eben dann, wenn ich das gerade auch jetzt neu erstellen darf, worauf ist zu achten? Hast du da vielleicht auch so ein richtiges Ranking? Wollen wir da irgendwie von Platz 5 uns langsam auf Platz 1 vorarbeiten? Hol uns da gerne mal ab.
Ja, also ich habe auf jeden Fall die Top 5 Fehler, die gerade KMU machen können, mitgebracht. Die können wir gerne, sage ich mal, bei der Nummer 5 starten. Ein Stück weit hatte ich es schon fast angeteasert für diejenigen, die es mitbekommen haben. Also die Nummer 5 ist auf jeden Fall die falsche Methode. Falsche Methode bedeutet, ich habe es in meinem Leben viel zu häufig gesehen, dass mir gesagt wurde, ja, wir haben mal irgendwas gemacht, ich bin mal durchgegangen, habe mit der Checkliste und habe geguckt, hat der Mitarbeiter Stress, ist der im Kundenkontakt? Ah nee, der hat keinen Kundenkontakt, dann hat er keinen Stress, also keine Gefahr. Das ist methodisch grob falsch. Die Psychologen werden alle mit den Augen rollen. Es ist so, dass diese Methode Arbeitsplatzbegehung prinzipiell ja nicht in Frage kommt. Ganz einfach, weil wir nicht aus, sage ich mal, der Sicht eines von uns selbst subjektiv über objektive Belastungsfaktoren urteilen können. Und dementsprechend geht es vor allem bei der GPU-Psyche darum, die Belastungssituation zu erfassen. Das machen wir mit einer Befragung. Da das der nächste große Fehler, die meisten denken, okay, wir haben einen Fragebogen, wir holen den KZA, KOPSOC oder MOLA-Fragebogen, den gibt es vielleicht teilweise auch kostenlos, den geben wir raus und dann sind wir fertig. Das ist der große Trugschluss an der Geschichte, denn ein Fragebogen gibt uns nur die neutrale Einsicht in die psychischen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz. Aber dass Arbeit belastend ist und immer eine Form von Einwirkung auf uns hat, das ist ganz normal. Das ist aber nur ein neutrales Bild. Also so eine Befragung bringt uns gar nichts. Wenn wir die nur alleine stehen lassen, wir müssen dann noch tiefer reingehen und gucken, Probelastungsfaktor, je nachdem, wie der ausgelastet ist, ist das überhaupt ein Problem für dich sozusagen? Wir müssen da die individuellen Leistungsvoraussetzungen mit betrachten und prinzipiell fragen, ist das für dich ein Problem und was könnten wir besser machen in der Kurzfassung? Das wird häufig gar nicht gemacht und da meistens oder ganz oft auch nach der Befragung geendet wird, können wir dann auch gar keine wirksame Auswertung gestalten und damit auch keine wirksame Dokumentation. Das sage ich mal die Nummer 5 der Fehler.
Also, um das auch hier nochmal kurz zusammenzufassen, wer halt jetzt sagt, ich habe eine psychische Gefährdungsbeurteilung, ich bin da einmal die Arbeitsplätze abgegangen und ich habe mir hier irgendwo kostenfrei aus dem Internet eine Checkliste ausgedruckt, da habe ich da meine Kreuzchen gesetzt und die hefte ich jetzt ab. Nein, da habe ich meine Pflicht sozusagen noch nicht erfüllt. Wenn dann die BG kommt, drohen mir gegebenenfalls auch nochmal Nacharbeiten, Sanktionen und ähnliches.
Das ist korrekt. Ja, also die meisten BGs, die sind ja auch Menschen, mit denen kann man sicherlich sprechen, dass sie dann nochmal eine Frist geben. Das sehen wir schon häufig, zu sagen, okay, legt uns das in den nächsten 4 bis 5 Monaten vor. Aber genau, es ist keine rechtskonforme GBO Psyche und wenn jemand fragt, haben wir nichts vorliegen. Dann stehen wir sozusagen blank da. Genau. Ja,
Also,
manche, je nachdem, nehmen es als Ausrede und sagen, okay, du hast mir irgendwas gemacht. Manche sehen das auch sehr streng, sagen, nee, das solltest du besser wissen. Genau.
gut, also fünfter der Top 5 Fehler ist die falsche Methode. Da schon mal darauf achten, reine Belastungsauflistung reicht nicht aus.
Das ist korrekt, genau. Ja, der nächste Fehler ist die falsche Aufteilung der GBU. Das heißt, was wir häufig sehen, es wird nicht korrekt nach Tätigkeitsbereichen gegliedert, wenn eine Gefährdungsbeurteilung umgesetzt wird. Wir haben es neulich gerade gesehen, da wurde mit einer Krankenkasse in einem Unternehmen eine Befragung gemacht und es gibt, ich glaube, 7 verschiedene Abteilungen: Produktion, Verwaltung, Vertrieb, Einkauf und so weiter. Und alle haben den gleichen ausgefüllt und wurden zusammen ausgewertet. Das ist mein Problem, weil wir können nicht, sage ich mal, mit den gleichen Fragebogen in allen Abteilungen und Bereichen verwenden, sondern was wir tun müssen, ist, wir müssen unsere Analyse nach Tätigkeitsbereichen clustern. Wir nennen das deswegen Tätigkeitsbereich und nicht Abteilung, weil wir schon immer sehen müssen, es muss pro Bereich mindestens 7 Menschen geben, die daran teilnehmen. Und wenn wir da nicht aufteilen nach Bereichen, erfassen wir ganz unterschiedliche Anforderungen. Wenn wir im Büro sitzen, haben wir eine ganz andere Belastungssituation als an der Maschine beispielsweise.
Entschuldige, wenn ich da gleich direkt dazwischen grätsche. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Gefährdungsbeurteilung, eine für alle, das kann schon mal nicht funktionieren. So, und ich kann aber auch, ich brauche jetzt nicht für Vertriebler 1, Vertriebler 2, Vertriebler 3, drei verschiedene psychische Gefährdungsbeurteilungen. Wenn die schon so ungefähr das gleiche machen, kann ich eine psychische Gefährdungsbeurteilung für den Vertrieb oder für den Innendienst, also wenn gleiche Tätigkeiten schon gemacht werden, dann kann man die und muss man die auch zusammenfassen. Richtig?
Genau. Wir müssen immer die gleichartigen Belastungssituationen miteinander erfassen und vergleichen. Genau. Also wir können uns ganz einfach an den Abteilungen orientieren. Wir können prinzipiell jede Abteilung separat erfassen. Wenn eine Abteilung allerdings weniger als 7 oder teilweise auch 5 Menschen hat, das ist so eine Frage der Statistik, oder Mitarbeitende, dann legen wir verschiedene Abteilungen, die möglichst gleich sind, zum Beispiel Marketing und Vertrieb, die könnten wir gegebenenfalls zusammen erfassen, wenn es pro Abteilung weniger als 5 gibt beispielsweise. Genau.
Okay, wenn jetzt aber zum Beispiel, weil das Beispiel ist ganz gut, Marketing hat vielleicht eher gar keinen oder wenig Kundenkontakt, sind wenig irgendwie im Outbound-Geschäft oder eben im Außendienst unterwegs, sondern sind halt eher hinter ihren Bildschirmen an grafischen Arbeiten verhaftet. Macht es da trotzdem Sinn, die zusammenzufassen? Oder wenn ich die Gelegenheit habe, sollte ich da trotzdem unterschiedliche Tätigkeitsbereiche auflisten? Weil der eine hat ja vielleicht doch nochmal andere Belastungen, weil er mehr Kundenkontakt hat, der andere hat weniger Kundenkontakt. Wie ist das da einzuschätzen?
Ja, das ist total richtig. Also wir sollten grundsätzlich es möglichst getrennt erfassen. Wenn wir die Chance dazu haben, sollten wir es möglichst kleinteilig machen. Wir sollten die wirklich nur zusammenlegen, wenn die statistische Anonymität nicht gewährt werden kann. Bei Mentalport sagen wir mindestens 7 Menschen pro Tätigkeitsbereich. Es gibt andere, die sagen mindestens 5 pro Tätigkeitsbereich, damit es einfach nicht zurückverfolgbar ist. Darum geht es. Wenn wir den Führungskräften beispielsweise am Ende die Ergebnisse vorlegen und kommunizieren, dass diese dann nicht sehen, okay, ja, das hat vermutlich der Mitarbeiter Peter M. geantwortet oder so. Das darf nicht passieren. Daher sollten es mindestens 5 pro Bereich sein. Genau. Darum
Okay.
geht es.
Also
Ja.
falsche Aufteilung, alleine schon zu schauen, passt das so von den Tätigkeitsbereichen? Alles klar.
Genau.
Haken dran.
Ja.
Was ist der dritthäufigste Fehler?
Ja, wenn wir auf das Podest jetzt schon kommen, in der Top 3, das ist die fehlende Kommunikation. mit der mangelnden Anonymität. Das klingt etwas verwurstelt. Es ist grundsätzlich so, dass wir sehen, mit der Kommunikation der GBU intern, da scheitert es oder führt es auch zum Erfolg. Das heißt, das ist enorm wichtig, dass wir kommunizieren, warum wir das durchführen und wie. Und Mitarbeiter haben hier naturgemäß schon fast leider grundsätzlich ein paar Bedenken, die aufkommen können. Zum Beispiel ein Thema, was passiert mit meinen Angaben, mit meinen Daten? Kriegt das der Arbeitgeber mit? Was ist, wenn ich da etwas Negatives antworte? Werde ich dann nicht mehr befördert oder ähnliches? Das sind alles berechtigte Bedenken, die einfach auf den vergangenen Erfahrungen in der Regel beruhen. Also das heißt, hier ist es einfach auch wichtig, dass wir das klare methodische Vorgehen kommunizieren und auch sagen, was mit den Angaben passiert. Es sollte in der, so, wenn wir eine GBU richtig machen, sollte das in der Regel durch einen externen oder neutralen Dritten passieren. Man kann es natürlich selbst machen, aber diese Lücke über, ja, die Anonymität hinweg, die kann man da gar nicht so richtig überspringen, wenn man die intern selbst umsetzt. Das heißt, es sollte schon immer jemand umsetzen, der das kann und dann idealerweise auch die Kommunikation übernehmen, damit einfach nicht beispielsweise der Geschäftsführer eine E-Mail schreibt, ja, wir machen jetzt die GBU, und dann ist das immer so ein bisschen mit einem Beigeschmack für Mitarbeitende. Also das heißt, die Kommunikation überhaupt umzusetzen und auch möglichst durch einen neutralen Dritten, das ist schon mal sehr wichtig, um eben auch das Thema der Anonymität zu bewahren. Weil wenn eben Mitarbeiter das Gefühl haben, ich kann mich hier nicht öffnen, dann bringt das in der Regel eher sehr wenig, und dann würden wir auch nur sehr, sehr wenige Rückläuferquoten erreichen. Ja, wir haben ja so marktüblich so 26%, die so üblich sind an Rückläuferquoten im Markt. Das geht auch deutlich besser, weil man muss kein Statistikexperte sein, um zu sehen, okay, wenn ein Viertel der Belegschaft antwortet, wie kann ich denn noch in einem Viertel, von dem Viertel der Belegschaft auf die gesamte ja, zurück Schlussfolgerung. Also insofern wollen wir natürlich immer möglichst hohe Beteiligungsquoten haben, also gute Kommunikation und Anonymität eben gewähren. Ganz, ganz wichtig.
Du hast jetzt Beteiligungsquote erwähnt. Kannst du da mal eine Benchmark nennen? Also 26% ist so der Markt. Also von 26% kann ich jetzt erstmal, wenn ich eine normale Kommunikation mache, erstmal ausgehen. Was sind denn gute Werte aus deinem Erfahrungswert heraus? Wo spricht man denn davon, dass ich zu den Besten gehöre von der Rücklaufquote?
Gut ist es tatsächlich schon ab 50%, allein aus statistischer Sicht, sage ich mal, die Benchmark, ohne zu viel Werbung zu machen, aber im Schnitt haben wir 86% Rückläuferquote bei Mentalport. Insofern sehen wir
Das ist
mit
schon mal
einem
eine gute
anonymen
Benchmark,
Setting
woran man sich orientieren kann.
doch tatsächlich, ja. Also wir hatten auch schon eine 100%, also 100% haben wir auch schon ein paar Mal erreicht. Also insofern, das geht schon tatsächlich mit einer guten Kommunikation und dem Gefühl der Anonymität. Das sind so die beiden wichtigsten Punkte an der Stelle. Genau.
Noch eine zweite Frage, die da vielleicht noch gut reinpasst. Wir sind ja jetzt hier bei der GBU Psyche im Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Das heißt, sowohl verpflichtend für Arbeitgeber als auch verpflichtend für Arbeitnehmer. Kann ich denn meine Mitarbeiter einfach dazu verpflichten, zum Beispiel an so einer Befragung oder an solchen Interviews oder Beobachtungen daran teilzunehmen?
Ja, also es ist zunächst mal so, dass der Arbeitgeber das Angebot machen muss. Es ist jetzt nicht so, dass wir den Mitarbeiter dazu verpflichten können, dass er Antworten gibt. Ganz einfach, weil wir aus in diesem Setting heraus ja vermutlich voraussichtlich keine guten Ergebnisse auch erwarten können. Es ist auch so, dass es eine Verpflichtung gibt daran, dass die Mitarbeiter teilnehmen dürfen und können und dass wir auch verpflichtend Arbeitsschutzmaßnahmen anbieten. Aber am Ende ist dann auch doch das Prinzip der Freiwilligkeit, was dann da, sage ich mal, noch herrscht. Ja, genau. Also das ist die kurze Fassung.
Ja, also fehlende Kommunikation ist der dritthäufigste Fehler. Da von vornherein erklären, warum, wieso, weshalb, mit welchem Ziel, wer macht das, wie wird das gemacht. Also man kann ja, glaube ich, nicht zu viel kommunizieren, gerade im betrieblichen Kontext. Da ist ja
Stimmt.
Kommunikation meistens das größte Problem. Fehlende
Das stimmt.
Kommunikation.
Das stimmt. Und vor allem auch anonym. Also ich kenne auch Fälle, da wurde ein Briefkasten aufgestellt irgendwo im Flur, wo dann der Fragebogen reingeworfen wurde, und dann wurde teilweise immer, nachdem jemand geantwortet hat, der Briefkasten geleert, und dann konnte jemand sehen, wer hat denn hier das letzte ungefähr reingeworfen, weil der hat gerade den Flur verlassen.
Ja.
Solche Geschichten kenne ich auch. Das Thema
Ich kenne
Anonymität,
das
also
sogar noch
der
besser, dass dann der Briefkasten oder die Box im Geschäftsführerbüro aufgestellt wird. Das ist
Ah,
noch
noch besser.
besser.
Ja, das ist perfekt. Ja, also das ist nicht anonym. So, da sagt jeder Mitarbeiter, hey, was soll das denn? Zu Recht, das kann man auf jeden Fall besser machen.
Ja.
Genau. Ja.
Silber. An wen geht Silber?
Ja, An Silber Top 2 ist keine Umsetzung von Maßnahmen. Das ist schon fast Status quo, weil es aber auch äußerst schwierig ist für Organisationen, überhaupt in die Maßnahmen zu kommen. Aber es ist deswegen Silber, weil ganz viele Organisationen schon sehr, sehr viel Geld ausgeben, um diese Analysephase umzusetzen. Wenn wir allerdings keine Maßnahmen umsetzen, dann ist auch die Analysephase umsonst und rausgeschmissenes Geld, as simple as
Dann
it
ist es
is.
Pflichterfüllung, aber trotzdem ist es ja keine Pflichterfüllung, weil ich muss mich ja eigentlich auch darum kümmern, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Aber viele denken, dann haben sie ihre Pflicht erfüllt. Ich habe ja in der Schublade eine psychische Gefährdungsbeurteilung, ne?
Ja, wir müssen halt gucken, was ist die eigentliche Pflicht? Und die Pflicht ist, wir wollen, dass Mitarbeitende vor Gefahren geschützt werden. Und wenn wir nur eine Analyse haben, wir wissen, das sind die Gefahren, wir machen aber nichts gegen diese Gefahren, dann haben wir sie auch nicht geschützt, sondern nur
Dann ist es fast
analysiert.
schon Vorsatz, ne? Dann ist es.
Das macht es fast noch schlimmer. Ja, insofern ist das die Top 2 tatsächlich. Wir sehen das ganz häufig. Es ist wirklich schwierig, auch teilweise muss man ehrlicherweise sagen, gerade für Organisationen, die viel im Dienstleistungsbereich agieren, da auch wirklich was zu tun, weil eigentlich ausschließlich was man so kennt, im Status quo Organisationen Maßnahmen umsetzen können. Das kann dann sowas klassischerweise sein. Wir hatten vorhin das Beispiel Vertriebsteam. Wenn dann beispielsweise im Vertrieb das Thema Zeitmanagement eine negative Beanspruchung ist oder ein Risiko, wäre so ein Klassiker, wir müssen den Zeitmanagement-Workshop für alle machen. Dann haben wir vielleicht beispielsweise gar nicht alle 10 im Vertriebsteam ein Problem damit, sondern vielleicht nur 5. Die anderen 5 haben darauf gar keine Lust und haben dann auch Arbeitsausfall und dann hat man da auch eine recht niedrige Annahmerate. Insofern ist das teilweise, also ist wirklich schwierig, gute Arbeitsschutzmaßnahmen umzusetzen, die auch wenig Geld kosten und auch wirklich an der Wurzel ansetzen. Das geht, indem man vorwiegend, das ist vielleicht ein kleiner Tipp, auf beiden Ebenen agiert, also Verhältnis- und Verhaltenspräventiv. Ich denke, die Hörer am BGM-Podcast, die werden das kennen, diesen Begriff, also dass wir auf Mitarbeiterebene agieren. Also was können Mitarbeitende tun, um die Situation zu verbessern? Und was kann auf der anderen Seite die Organisation tun, um die Situation zu verbessern? Um von beiden Seiten anzugreifen, das ist eigentlich so der wirksamste Weg insgesamt und auch deutlich effizientesten. Wir sehen nämlich schon, gerade im Setting von Homeoffice oder gerade im Dienstleistungsbereich ist es oft auch der Mitarbeiter, der mit gezielten, teilweise auch ja, Routinen dafür sorgen kann, dass Gefahren vermieden werden. Also das ist so auf jeden Fall dann die Nummer 2. Und was man noch sagen muss, wir sehen es, also ich sah es in der Vergangenheit immer, so wenn Organisationen keine Maßnahmen umsetzen, dann ist es in 90% der Fälle so, dass eine sehr, sehr große Frustration in der Belegschaft entsteht. Wir können uns das ja sehr simpel vorstellen, dass wir uns sozusagen öffnen und sehen, was denn eigentlich alles schlecht ist am Arbeitsplatz. Dann passiert aber nichts. Ja, natürlich ist da so der unterbewusste Wunsch, da sollte doch jetzt irgendwie was passieren. Ich habe doch jetzt auch Verbesserungsvorschläge gemacht. Es passiert nichts. In der Regel, was auch daran liegt, dass es meistens auf Führungskräfte abgewälzt wird. Also wir sprechen in der Regel danach mit Führungskräften, stellen die Ergebnisse vor, teilweise auch Vorschläge für Arbeitsschutzmaßnahmen. Dann ist aber meistens schon das gesamte Budget, was oft gar nicht vorhanden war oder eingeplant war, für die Analyse drauf. Und dann haben wir gar keine Chance, irgendwie Arbeitsschutzmaßnahmen umzusetzen, für Workshops oder meistens wird es auch dann gelassen, große interne Umstrukturierungen zu machen. Insofern wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen können auf beiden Ebenen angreifen. Das geht dann auch tatsächlich teilweise recht simpel für die Organisation. Genau.
Ja, und da kombinieren sich ja auch die häufigsten Fehler. Also wenn ich vorher schon eine schlechte Kommunikation zum Beispiel habe oder eben es da besser mache, weil ich jetzt zum Beispiel den Podcast gehört habe, jetzt gut kommuniziere, warum machen wir das, wieso machen wir das, was machen wir da, und dann mache ich die psychische Gefährdungsbeurteilung und dann passiert aber nichts. Dann fühlt sich halt der Mitarbeiter ja auch auf Deutsch gesagt verarscht. Und du hast es ja auch vorhin schon so einen Nebensatz erwähnt. Das ist ja kein Einmalprojekt, sondern das ist ja so eine Never-Ending-Story. Das heißt, wenn ich eigentlich die GBU-Psyche fertig habe, dann fange ich schon wieder fast damit an. Beziehungsweise ich setze halt die Maßnahmen um und muss aber trotzdem kontinuierlich dranbleiben. Wenn ich das jetzt aber einmal gemacht habe und dann die Frustration entsteht, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn bei der nächsten Befragung dann sich keiner mehr daran beteiligt. Also das ist ja völlig
Ja,
selbstverständlich.
absolut. Absolut.
Okay,
Genau.
also Maßnahmen umsetzen. Und nochmal die Erwähnung, ne? Also 25% der Unternehmen haben bloß eine GBU-Psyche. Und dann ist halt fraglich, setzen die dann die Maßnahmen um? Wahrscheinlich ist der Prozentsatz dann nochmal deutlich niedriger. Kommen wir zu Platz Nummer 1. Was ist der häufigste Fehler bei der Erstellung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung? Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Das ist auf jeden Fall die fehlende Management-Integration und auch die fehlende Wirksamkeitskontrolle. Das bedeutet so viel wie, dass wir es auch gar nicht messen können, was passiert. Das ist dementsprechend dann auch quasi das Eingeständnis der Organisation. Wir machen das einmal, damit wir irgendwas gemacht haben. und machen dementsprechend Arbeitsschutz nicht richtig. Die Arbeitsschutzmanager, die werden sich freuen, weil die wissen auch, wenn wir das richtig machen, sparen wir der Organisation Geld und sind kein Kostenfaktor. Und wenn eine GBU-Psyche dementsprechend nicht von Management-Ebene mitgetragen wird und auch gar nicht in das Management-System integriert ist, dann ist es sehr schwierig, dass wir überhaupt etwas messen. Meistens wird auch gar keine Wirksamkeitskontrolle gemacht. Die ist auch verpflichtend, prinzipiell nach 12 Monaten eine Wirksamkeitskontrolle zu machen. Das ist auch Teil des GDA-Leitfadens und den müssen wir ebenso mit dokumentieren und nachweisen. Und insofern, ohne das umzusetzen, können wir tatsächlich auch gar nicht messen, wie gut sind wir denn, was haben wir denn eingespart. Wichtig ist auch da tatsächlich mitzumessen, wie viel Personalaufwand mit reinfällt. Das ist nämlich ein großer Kostenfaktor, den man durch digitale Tools tatsächlich auch minimieren kann. Und hier ist das Stichwort wiederum ISO 45001 beispielsweise, Arbeitsschutzmanagementsystem. Wir können damit ganz klar auch es schaffen, dass die Ergebnisse aus der GBU-Psyche in unser Arbeitsschutzmanagementsystem integriert werden. Und das sollten wir auch machen, um da kontinuierlich zu messen, wo stehen wir jetzt denn gerade. Also sollten wir natürlich dranbleiben am Ende des Tages und es wirklich zum Management-Thema machen, weil wir sehen, Unternehmen verlieren in Deutschland heute tatsächlich 9.000 Euro pro Mitarbeiter jährlich und das alleine aufgrund von psychischer Gesundheit. Mit entsprechenden psychischen Arbeitsschutzmaßnahmen können wir diesen Betrag auf jeden Fall schon mal deutlich minimieren und sehen natürlich als Organisation nicht am Ende des Monats irgendwo eine Rechnung, die uns sagt, okay, wir haben jetzt so viel verloren. Aber auf anderer Seite ist das auf jeden Fall, sind das indirekte Kosten, die wir verlieren als Organisation und daher ist es ein klares Management-Thema. Genau.
Ja, und gleichzeitig so paradox. Also klar, man kann es nachvollziehen. Die meisten sind froh, wenn sie überhaupt das Thema erstmal erledigt haben, einen Haken ran machen können. Dann entsteht erstmal so ein Aufatmen. Aber ich als Unternehmer stelle doch immer die Frage, was hat es denn jetzt gebracht und was habe ich denn jetzt gespart oder was hat es denn gekostet und was hat es zurückgebracht? Also die Wirksamkeit zu messen ist doch eigentlich das Wichtigste aus unternehmerischer Sicht. Aber da wird halt eher gedanklich gesagt, ja, erledigt, Haken ran, aufatmen und dann ist der Prozess halt schon gedanklich abgehakt und dann wird leider nicht mehr weitergearbeitet. Tim,
Absolut.
jetzt wissen wir, was sind die häufigsten Fehler. Du hast hier und da auch schon mal das Mental Port erwähnt. Wie mache ich es jetzt besser? Wie kann ich vielleicht auch Kontakt mit euch aufnehmen? Was genau beinhaltet eure Dienstleistung? Haut doch da gerne noch mal raus. Wo und wie könnt ihr mich da unterstützen, wenn ich jetzt festgestellt habe, oh, ich habe da noch eine Pflicht offen?
Ja, also um es ganz kurz zu fassen, auf jeden Fall ist es so, dass die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, auch ich gerade in meiner früheren Zeit, in unserer Lösung eben gebündelt sind, um eben genau diese Schmerzen auszumerzen. Das heißt, was wir grundsätzlich machen als Mental Health Manager, man kann mit einer Analyse starten, das kann eine beliebige Analyse sein, es kann auch die psychische Gefährdungsbeurteilung sein, da haben wir ein digitales Tool, die prinzipiell automatisiert. Das heißt, wir nutzen hier ein Befragungssystem mit einem Interaktivitäts Workshop. Das heißt, wir machen eine Befragung und je nachdem, was wir antworten, gibt es individuelle Aufbaufragen und damit setzen wir in unserem Tool das Thema Befragung und Arbeitssituationsanalyse-Workshop zusammen um. Das dauert dann auch nur so circa 15 Minuten pro Mitarbeiter und ist deutlich zeitsparender und vor allem technisch anonym, mit technisch anonymem Zugang pro Mitarbeiter. Danach werden wir direkt die Arbeitsschutzmaßnahmen ableiten und die Ergebnisse auswerten. Mitarbeiter haben dann direkt Zugriff auf unsere Coaching-App. Darin sind enthalten auch die Arbeitsschutzmaßnahmen und ein systemischer Mental Health Coach in der App, zusammengestützt von menschlichen Coaches. Das heißt, wir haben dann sozusagen die Wohlbefindensintervention direkt zur Verfügung. Wir sehen, dass Mitarbeitende darauf in der Regel sehr viel Lust haben, auch gerade ältere Mitarbeitende, weil sie sehen ja schon im Prozess, was dann schlecht ist, wo sie selbst auch Dinge vielleicht verbessern können und sie haben auch dann direkt tatsächlich auf Knopfdruck mit die Intervention und die Lösung mit an der Hand. Das heißt, da sehen wir eine sehr, sehr hohe Adoptionsrate und genau, sind damit dann auch die langfristige Begleitung der Organisation. Die kriegen natürlich ebenso Maßnahmenvorschläge, eine GDA-konforme Dokumentation und wir arbeiten dann daran, langfristig das Thema mentale Gesundheit strategisch im Unternehmen zu verankern und die einzelnen Punkte mit verschiedenen, natürlich anonymen Rückmeldungen zu verankern. Das heißt, es gibt Handlungsempfehlungen auch für Manager und verschiedene Analysen und Einblicke, die wir mit so spielen.
Wird mir denn auch dann die Wirksamkeit als Geschäftsführer aufgezeigt? Was hat's gebracht? Wie viele nutzen das? Was habe ich jetzt eingespart und sowas? Habt ihr das auch mit integriert?
Ja, tatsächlich haben wir das. Es gibt auch eine automatische Wirksamkeitsanalyse. Das wird alles direkt zurückgespielt, automatisch auch geupdatet. Das heißt, wir haben jederzeit eine rechtskonforme Dokumentation. Genau.
Also Alles in einem, ne? Ihr helft mir bei der Kommunikation, bei der Durchführung. Ich habe die richtige Methode. Ich habe die GBU Psyche bei Bedarf. Also ihr seid nicht nur Experte für die psychische Gefährdungsbeurteilung, sondern ihr habt auch alles, was hinten dran kommt. Und das ist ja eigentlich eure Stärke. Ihr habt die
Genau, das ist unsere
Maßnahmen,
Stärke.
ihr habt die Wirksamkeitsprüfung, ihr habt die Kommunikation, ihr habt alles in einem Ort, und übernehmt da praktisch alles aus einer Hand, ne?
Absolut, ja, das ist unser Anspruch, alles zu automatisieren, auf Autopilot zu setzen. Genau.
Okay. Gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe jetzt zu diesem Thema? Ich weiß, du könntest wahrscheinlich über mentale Gesundheit 4, 5 Tage sprechen und alles, was dazu gehört. Aber erstmal, wenn wir jetzt sagen, so die häufigsten Fehler und wie man es besser macht, haben wir da irgendwas noch nicht behandelt?
Ja, wir haben jetzt sehr viel über Fehler gesprochen. Ich glaube, einen Tipp habe ich noch mitgebracht. Der wird
Ja?
die Zuhörer vom
Den
BGM-Podcast, glaube
Bonustipp.
ich, ja, absolut, sicher interessieren. Also ist es so tatsächlich, wenn wir mit einem BGM starten, die Nummer eins Empfehlung, die wir oder die ich mitgeben kann, ist, eine GBU-Psyche ist der ideale Startpunkt, um ein BGM zu implementieren, weil wir dadurch einen perfekten Status Quo Blick bekommen, wo stehen wir denn gerade und können dann mit Arbeitsschutzmaßnahmen beginnen und auch gleichzeitig dann weitere Maßnahmen mit implementieren, vielleicht schon EAP aufsetzen im Employee Assistance Programm. Also insofern ist tatsächlich eine GBU-Psyche auch der perfekte Start, um ein BGM zu implementieren und da seid ihr ja auch die Experten für.
Definitiv. Ich sag mal so schön, eine richtig gut gemachte psychische Gefährdungsbeurteilung ist fast waffenscheinpflichtig, weil dann, wenn du es gut machst und nicht nur Pflichterfüllung, dann hast du ja gleich alles, ne? Du hast gleich Maßnahmen, am besten noch in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden, Partizipation betrieben, mit reingenommen, was bedrückt die, wie kann man es besser machen, dann eben auf Verhaltens- und verhältnispräventiver Ebene arbeiten. Also von daher, ich empfinde es auch als eines der besten Tools, um eben jetzt auch loszulegen, wer das noch nicht gemacht hat. Lieber Tim, wenn ich jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, sowohl auf Business-Ebene, dass ich sage, das klingt interessant, kann ich bitte noch mehr über euch erfahren, als auch vielleicht auf privater Ebene, falls jemand sagt, Mensch, ich bin auch in dem Bereich unterwegs, würde mich da gerne vernetzen. Wo und wie erreicht man euch? Wie kann ich Kontakt mit euch aufnehmen?
Also sehr gerne über unsere Webseite mentalport.health auf jeden Fall. Da findet man eigentlich alles, was man bräuchte. Wir haben auch verschiedene Coaches in unserem Pool. Da finden die auch entsprechende Informationen über Mentalport. Ansonsten sind wir auch in LinkedIn und auch durchaus in YouTube aktiv. Da kann man auch gerne direkt mit uns Kontakt aufnehmen, einfach über Mentalport GmbH oder auch über mich. In LinkedIn findet man Tim Kleber auch, denke ich, ganz gut. Insofern gibt es da verschiedene oder die modernsten Wege, wie man sich mit uns in Kontakt setzen kann.
Wer will, findet Wege. Lieber Tim, ich danke dir schon mal hier für den Einblick, für die häufigsten Fehler und entsprechende Lösung. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, ich danke auch dir fürs diesmal auch wieder einschalten, dabei bleiben und zuhören. Ich verabschiede mich von dieser Ebene und standesgemäß gehört meinem Gast das letzte Wort. Lieber Tim, vielleicht hast du noch irgendwie ein schönes Schlussfazit oder ein schönes Zitat oder nochmal so einen letzten Rat an die Community. Deine Bühne, Feuer frei.
Ja, vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir können schlussfolgern, dass psychische Gesundheit und psychischer Arbeitsschutz genauso wichtig ist wie der physische Arbeitsschutz und dass es Zeit ist zu handeln, bevor es zu spät ist. Dankeschön.